Ich möchte euch heute Morgen mit Ihnen in ein Kindergartenerlebnis von mir. Wir haben nämlich im Kindergarten ganz eine schöne, spezielle Tradition gehabt. Und zwar immer dann, wenn ein Kind Geburtstag hat. Und wenn ein Kind Geburtstag hat, dann hat das so ausgesehen. Genau. Da bin ich im Kindergarten an meinem Geburtstag. Und ich bin an dem Tag, ich weiss nicht mehr, ob es morgen oder Nachmittag war, gekommen, in den Kindergarten. Und die Kindergärtnerin hat mir die Krone aufgesetzt. Sie hat mir den Umhang umgeschnürt. Ich durfte in die Mitte sitzen. Rundum war so ein Stuhlkreis mit den anderen Kindern. Und ich bin ganz speziell behandelt worden. Man hat mich richtig gefeiert. Und das hat man übrigens mit allen Kindern gemacht, nicht nur mit mir. Aber an meinem Geburtstag habe ich es einfach so in Erinnerung. Es ist unspeziell. Es war mega eine Ehre und ich bin unheimlich gewürdigt worden an dem Geburtstag, an dem Tag. Und das Thema Würde ist ein Thema, wo wir jetzt schon die letzten zwei Wochen miteinander schon ein bisschen etwas gehört haben. Und ich habe gemerkt, hey, das Thema da beschäftigt mich selber. Es macht ganz viel mit mir. Ich habe viel müssen nachdenken, auch über das Thema, was heisst es denn eigentlich? Und ich habe gemerkt, dass die Kindergartenerinnerung, die ich da gemacht habe, dass da wie so ein bisschen ein Bild geworden ist für mich zu dem Thema Würde oder zum Würde, wie noch ein bisschen besser auch können zu begreifen. Ich bin ja gekommen an dem Tag und die Kindergärtnerin hat mir eine Krone aufgesetzt. Ich bin nicht gekommen und habe sie mir selber geholt und habe gefunden, so, und jetzt möchte ich so rumlaufen. Und es ist auch so gewesen, dass es nicht etwas war, wo ich etwas dafür habe. Ich meine, dass ich Geburtstag habe, dazu habe ich sehr wenig dazu beitragen. Ich habe nichts gemacht, dass ich eigentlich so eine Würde verdient hätte. Und an dem Tag bin ich speziell behandelt worden. Es war eine Würde, die mir niemand hätte nehmen können an diesem Tag. Und bei der Würde ist es ähnlich. Die Würde ist etwas, wo mir und wo uns Menschen durch Gott verliehen worden ist. Und zwar jedem Mensch. Und die Würde ist etwas, wo wir nicht machen oder wo wir nicht überkommen, weil wir besondere Leistung vollbringen, weil wir besondere Fähigkeiten haben. Und Würde ist auch nicht etwas, das von unseren Umständen abhängig ist. Wir haben die Würde, die hat Gott uns verliehen. Und es ist eine Tatsache. Eine Tatsache, die uns niemand und auch kein Umstand wieder wegnehmen kann. Und die erste Frage, die ich einfach jetzt am Morgen euch und dir persönlich auch schon mal möchte stellen, ist, bist du dir deiner Würde bewusst? Bist du dir bewusst, dass du eben nicht nur am Geburtstag so eine Krone auf deinem Kopf hast, sondern immer, an jedem einzelnen Tag von deinem Leben? Und wenn wir jetzt weitergehen im Kolosserbrief, wir sind ja in dieser Serie immer noch dran, dann wünsche ich mir, dass ihr das Bewusstsein von dieser Würde und auch den Begriff und die Thematik einfach mal noch mitnehmen könnt. Wir wollen mal schauen, wo kommt denn im heutigen Text das Thema Würde auch wieder besonders vor. Und ich lese uns den Text vor aus Kolosser 3, ab dem Vers 22. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Jetzt habe ich schon ganz viel geredet zum Thema Würde und vielleicht fragst du dich in dem Moment, ja, aber bitte, wo ist jetzt in dem Text die die Würde. Es ist ein herausfordernder Text für uns und nicht nur für uns, auch zu dieser Zeit für die Sklaven gewesen. Und um ein bisschen verstehen, um was es denn geht in diesem Text und wo da eben gleich Würde drin ist, möchten wir kurz anschauen, was ist denn da für ein Text. Der Text ist in erster Linie eine Mahnrede. Eine Mahnrede an einerseits Sklaven, aber eben auch Herren, die Sklaven halten. Und zwar Sklaven, die zum Glauben gekommen sind und Herren, die zum Glauben gekommen sind. Es ist eine Ermahnung, die an sie gerichtet ist. Jetzt, ich möchte hier noch einen kleinen Einschub machen, weil das Thema Sklaverei, Sklaventum, das ist für uns ziemlich schwierig zum Nachvollziehen. Und wir können Gott sei Dank sagen, dass es Sklaverei nicht mehr gibt, zumindest nicht, dass da irgendwo in unserem System dazugehören wird. Ich bin mir bewusst, dass es solche Missstände bis heute noch gibt. Und ich finde, diese Missstände müssen wir aufdecken und da muss etwas gehen. Es geht nicht mehr zur heutigen Zeit, dass es Sklaverei irgendwo gut geheissen wird. Und ich bin dankbar, dass Sklaventum nicht mehr gibt und dass da abgeschafft worden ist. Aber wir müssen uns bewusst werden, dass der Text aus dem Kolosserbrief und in dieser Zeit, wo der Paulus den Brief verfasst hat, Sklaverei eben normal war. Es hat dazugehört zu einem System. Und hätte es die Sklaven nicht gegeben, in dem Moment hätte auch vieles nicht funktioniert. In dieser Zeit war das völlig normal, es hätte niemand hinterfragt. Und Sklaverei oder Sklaventum hat verschiedene Auswüchse gehabt. Es hat Sklaven gegeben, die haben es sehr gut gehabt in ihren Haushalten, wo sie angestellt waren. Die haben sich teilweise bis zu ranghohen Mitarbeitern auch können aufschaffen. Aber es hat auch die andere Seite gegeben. Es hat auch Sklaven gegeben, die wirklich schwere Missstände erlebt haben, widrige Umstände, schwierige Situationen. Und wahrscheinlich war das auch eher mehr die Regel als andere. Also es hat wie so eine Bandbreite gegeben von der Sklaverei in der Antike. Was also ein bisschen durchgehend war, ist, dass Sklaven für das, was sie gemacht haben, also sie haben gearbeitet, sie haben gewerkt, sie haben wirklich viel geleistet, sie haben aber absolut keinen Lohn dafür bekommen. Keinen einzigen Rappen haben sie für das bekommen, was sie tun haben, was sie geschaffen haben. Also wir sehen, der vorliegende Text ist eben ein Mann, redet als Sklaven und ist auch eingebettet in eine sogenannte Haustafel. Eine Haustafel ist vielleicht ein bisschen vergleichbar wie mit einer Hausordnung in einem Mehrfamilienhaus. Ich weiss nicht, wer von euch jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnt oder vielleicht die Situation kennt von früher. Da gibt's auch so Regeln, wie dass man umgeht, oder? Zum Beispiel, dass man vom Morgen am 8. bis am Abend am 8. darf man noch Musik machen oder Musik lassen und nachher sollte es ruhig sein. Oder, dass man, zwischen 11 und 12 zum Beispiel nicht kann waschen, weil dann wird das Wasser gebraucht zum Kochen. Das sind so Hausordnungen. Das sind so Regeln, wie geht man miteinander im Zusammenleben, dass es funktioniert und dass es eben nicht zu Streit unter den Nachbarn kommt. Und der Text ist auch so ähnlich wie so eine Haustafel. So eine Haustafel hat es miteinander geregelt. Auch wie lebt man denn in einer Familie rein? Also wie lebt man untereinander, wo soziale Beziehungen da sind? Es ist übrigens etwas, was nicht das Christentum erfunden hat oder der Paulus, sondern das hat es schon gegeben in der Antike. Und ich möchte euch so einen Ausschnitt zeigen aus so einer antiken Haustafel. Die ist verfasst worden vom griechischen Philosoph Aristoteles. Der hat ein paar Jahrhundert vor Christus gelebt und der hat auch so eine Haustafel formuliert. Und wir wollen einfach einen kleinen Ausschnitt zusammenlesen. Er schrieb, bei der Haushaltsführung haben wir gesehen, dass es drei Rollen gibt. Eine ist die Herrschaft eines Meisters über die Sklaven, eine andere die eines Vaters und die dritte die eines Ehemanns. Ein Ehemann und Vater herrscht über Frau und Kinder. Aber die Herrschaft ist unterschiedlich. Die Herrschaft über seine Kinder ist eine königliche, über seine Frau eine konstitutionelle Herrschaft. Also über die Frau ist es eine naturgegebene, weil die Frau Frau ist, herrscht der Mann über die Frau. Das ist so gemeint. Das ist also so ein Ausschnitt aus so einer antiken Haustafel, wo der Aristoteles verfasst hat. Es geht noch weiter, er schreibt noch mehr dazu. Also, wir sehen, dass so Haustafeln, da ist ein übliches System gewesen, um die sozialen Beziehungen irgendwo zu regeln, um Pflichten aufzuzeigen, wo vor allem, die untergeordnete Partei haben gegenüber einer übergeordneten Partei. Und der Text, den wir sehen, jetzt im Kolosserbrief, wo der Paulus da schreibt, ist eben angelehnt an die Form von so einer antiken Haustafel. Und ich sage ganz bewusst, es ist angelehnt an die Form von einer antiken Haustafel, weil der Paulus macht eine neue Prägung. Er setzt einen anderen Fokus. Er macht Unterschied im Vergleich zu dem, wie es dann zumal üblich war, wenn er so Pflichten und Rechte aufschreiben tut. Und was da für Unterschiede sind, da möchten wir jetzt reinschauen. Und der erste Unterschied, den wir sehen, ist, dass der Paulus die Anrede schon mal anders formuliert. Also, er tut die untergeordnete Partei, jetzt in unserem Text Sklaven, letzte Woche haben wir es auch gehört von den Ehefrauen, von den Kindern, die untergeordnete Partei tut er direkt ansprechen. Und das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied, dass er vor allem jetzt hier in dem Moment auch Sklaven direkt anreden tut. Er sagt, ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Der Paulus macht da etwas Neues. Er macht etwas Neues, indem er da eine direkte Rede wählt, und zwar auch die Menschen, die eigentlich in dieser Zeit nicht wirklich als Menschen gesehen worden sind und sehr wenig bis kein Recht hatten. Er wählt die direkte Anrede. Und mit dem geht er irgendwo auch schon mal im Blickkontakt auf Augenhöhe mit denen, die in dem sozialen Stand als Sklaven gelebt haben. Er spricht sie direkt an. Und mit dem gibt der Paulus da in dem Moment auch schon mal recht viel Würde in seinen Text rein. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass er immer beide Parteien ansprechen tut. Also er schreibt, was die Sklaven für Pflichten haben, aber gleichzeitig schreibt er auch, was die Herren für Pflichten haben gegenüber den Sklaven. Er macht da wie keine Wertung mehr. Er sagt, hey, ihr seid gleichgestellt und ihr habt Pflichten, beide Parteien, sowohl die übergeordnete als auch die untergeordnete Partei. Also der Paulus nimmt da auch die Herren in die Pflicht. Und der dritte Unterschied, und das ist ein bisschen der grösste Unterschied, den wir anschauen wollen, ist, dass die Parenese, also die Ermahnung, die der Paulus da formuliert, auf eine andere Ebene gestellt wird. Der Paulus legt wie einen neuen Fokus. Er gibt eine neue Prägung in seine Haustafel. Und zwar ordnet er die ganze Haustafel. Und mit dem ist auch der Text, den wir letzten Sonntag gehört haben, drin rein. Er legt da ganz einen neuen Punkt drin, nämlich Jesus Christus. Er sagt, hey, Jesus Christus, das ist euer Herr und drum macht das und das. Also die Motivation fürs Unterordnen, fürs Gehorchen, soll nicht der Mensch sein, sondern weil man letztendlich Jesus Christus dienen. Also nicht um die Menschen zu beeindrucken, sondern um Jesus Christus zu dienen, zu beeindrucken. Und wir möchten da lesen, Vers 22 und 23. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Der Paulus gibt da also ganz eine neue Prägung drin. Die Motivation soll sein, weil sie Jesus Christus dienen. Und der Paulus sagt da nicht, hey, jetzt stellt euch gegen eure Herren, es ist unmöglich, was ihr machen müsst. Sondern er sagt, hey, da, was ihr macht, da ist eure Pflicht, ihr habt da drin eine Pflicht. Aber macht es für Jesus, macht es nicht, um ihn zu dienen. Die Motivation soll sich verändern. Jetzt, wir kennen Sklaventum und Sklaverei nicht mehr und wir sind selber zum Glück nicht Sklaven. Und doch gibt es ein bisschen Ähnlichkeiten, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass wir alle eine Arbeit haben oder Alltagsverpflichtungen. Und dass wir selber ja auch irgendwo Arbeit haben in unserem Alltag inne. Und die Frage ist, in welcher Haltung gehst du dieser Arbeit oder diesen Alltagsverpflichtungen, die du hast, nach? In welcher Haltung tust du zum Beispiel die E-Mails beantworten im Büro? Oder in welcher Haltung tust du eine Buchhaltung ausfüllen? In welcher Haltung tust du das 9-Böckchen richten für dein Kind, damit es im Kindergarten auch etwas zum 9 hat? In welcher Haltung tust du die Wäsche zusammenlegen? In welcher Haltung tust du vielleicht Kaffee machen für das Team, wo du drin arbeiten tust, wo du mitarbeiten tust, oder in dem Restaurant, wo du vielleicht mitwirkst? In welcher Haltung tust du für die nächste Matheprüfung lernen? Und ich bräuchte so einen Taschenrechner. In welcher Haltung tust du vielleicht jetzt als Gegenseite die Prüfung dann korrigieren? In welcher Haltung tust du zuhause deine Wohnung putzen? Oder sonst vielleicht, wenn du in einem Reinigungsunternehmen arbeitest, in welcher Haltung machst du deine Arbeit, deine Alltagsverpflichtungen? Machst du es, um den Menschen zu dienen oder um ihnen zu gefallen, zu imponieren, um Anerkennung von den Menschen überzukommen? Machst du es, weil du weißt, ja, ich habe einfach einen Lohn? Oder machst du es letztendlich, weil du weißt, du dienst Jesus Christus in dem Sinne, was du machst. Der Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt nämlich, wenn er da auf eine neue Ebene stellt, dass es auch im Lohnsystem einen neuen Fokus gibt. Also er ordnet auch das Lohnsystem in das Christusgeschehen hinein. Und wir lesen da den Vers 24. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Machen wir uns noch einmal bewusst, Sklaven haben für das, was sie geschaffen haben, was sie tun haben, absolut nichts bekommen. Keinen Rappen haben sie verdient. Sie haben nicht einen Lohn, einen irdischen Lohn, sage ich jetzt mal, bekommen. Es ist nicht entlöhnt worden. Und der Paulus ermahnt oder vielmehr ermutigt er sich vielleicht in dem Moment auch, hey, blickt nicht auf das, was jetzt irdisch ist. Ich sehe, dass es eben irdisch ist und dass es nicht entlöhnt wird, aber werdet euch bewusst, es wird einen Lohn geben, wenn ihr es für den Herr macht, wenn ihr es aus Jesus Christus raus macht. Jetzt möchte ich dich auch noch mal fragen, wie geht es dir, wenn du das hörst? Wenn du vielleicht einen höheren Lohn hast, denkst du, ja, gut, noch mal Glück gehabt, ich verdiene ja, das ist jetzt für mich nicht so das Thema. Wenn du aber merkst, ja, ich komme auch nicht so einen höheren Lohn über oder vielleicht gar nichts für das, was ich mache, dann triggert es dich vielleicht in dem Moment ein bisschen, was der Paulus da eigentlich sagt. Weil wir könnten schnell denken, der Paulus will ein bisschen beschwichtigen. Der Paulus will ein bisschen abmildern, er will vielleicht ein bisschen überdünken, er will sagen, schaut nicht zu fest auf das, was jetzt irdisch ist, ihr werdet ja den Lohn dann haben im Himmel. Aber ich glaube, dass es dem Paulus eben genau nicht um das geht, sondern dass es ihm darum geht, sie wirklich zu ermutigen, hey, mir ist bewusst, ich sehe, was ihr jetzt in dem Moment auch erlebt. Und es sind keine fairen Umstände und ich sehe es, aber werdet euch bewusst, dass letztendlich der Lohn der wird sein, wo Gott euch zuspricht und wo Gott euch wird geben, nämlich das Erbe im Himmel. Und der Gott, der ist ein gerechter Gott. Er gibt so, wie es gut ist und wie es auch gerecht ist. Und ich glaube, der Paulus spricht ja auch aus Erfahrung. Er weiß, was es heisst, viel zu haben, aber er weiß genauso, was es heisst, mit wenig müssen zu leben. Und darum glaube ich an Paulus, dass es da um etwas anderes geht. Um viele tiefere Tatsachen. Und er möchte, dass die Sklaven das begreifen. Und übrigens auch die Herren. Es geht ja um beide Seiten in seiner Ermahnung. Er sagt im Kapitel 4, Vers 1, ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Beide Parteien haben ein Herr im Himmel und dem Herr dienen sie. Und ihnen soll da wieder ganz neu bewusst werden. Also der Umgang miteinander im Haushalt, in einem christlichen Haushalt, soll so sein, dass es Gott Ehre tut. Beide haben einen Lohn, beide warten oder dürfen den Fokus haben, dass Gott gerecht wird sein und ihnen das wird geben, was sie verdienen. Und wir sehen, wenn wir jetzt so ein bisschen die Haustafeln von Paulus angeschaut haben, dass er eigentlich seine Haustafeln auf eine ganz neue Grundlage, auf eine neue Basis setzen tut. Und für das möchte ich einen Vers nachlesen, den wir jetzt auch schon letztes Mal gehört haben und vorletztes Mal, aber ich finde den ganz wichtig. Er sagt nämlich, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Da ist die Grundlage von Paulus für seine Haustafel, für die Unterordnung, für die Ermahnung oder Ermutigung, die er gibt. Hey, werdet euch bewusst. Ihr habt vielleicht jetzt einen sozialen Stand, aber in Jesus Christus ist der aufgehoben. In Jesus Christus ist der nicht mehr wichtig. Das ist es nicht mehr wichtig. Bist du jetzt frei oder bist du Sklave? Bist du alt oder bist du jung? Bist du reich oder bist du arm? Bist du verheiratet oder bist du Single? Hast du Kind oder hast du kein Kind? Bist du extrovertiert oder introvertiert? Es spielt in Jesus Christus keine Rolle mehr. In Jesus Christus sind wir auf einer Augenhöhe. Und der Paulus setzt mit dem völlig einen neuen Maßstab. Er legt da wie eine neue Basis rein, in das Miteinander, auch im Miteinander in so einem Haushalt. Was der Paulus da macht, ist wie ein bisschen ein Appell an die Sklaven, die Christen geworden sind und umgekehrt auch an die Herren, die Christen geworden sind. Und er sagt, hey, werdet euch zwei Wahrheiten, zwei Tatsachen zutiefst in eurem Inneren bewusst. Verankert die Wahrheiten in eurem Herz. Und das ist die erste Wahrheit. Wir haben alle einen Herr im Himmel, der uns unglaublich liebt. Ein Herr im Himmel, wo alle Ehre, alle Lobpreis verdient. Ein Herr im Himmel, wo wir dienen. Bei dem, was wir machen. In unserem Sein. Und wir haben einen Herr im Himmel. Und das ist die zweite Wahrheit, die zweite Tatsache, wo uns er wird verleiht. Merkt ihr, ich habe die Krone noch an. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe noch gedacht, ja, jetzt läuft sie die ganze Zeit mit dieser Krone und ich habe es nicht vergessen. Weil die Würde, die haben wir. Die Würde, die ist da. Das ist eine Tatsache. Die ist uns von Gott verliehen. Das ist eine Würde, die uns niemand und nichts wegnehmen kann. Ich sage nicht, dass es Situationen gibt, wo wir vielleicht entwürdigend behandelt werden. Aber die Würde, die Gott uns gibt, kann uns niemand nehmen. Das ist eine Wahrheit und eine Tatsache. Und ich möchte dich fragen, in dem Moment, wo stehst du? Wie geht es dir, wenn du die Tatsachen, die Wahrheiten hörst? Merkst du, hat sich das in deinem Herz schon verändert oder verankert? Sitzt das tief? Weißt du, dass du einen Herr im Himmel hast und dem Herr dienst du? Weißt du, dass du eine Würde hast, wo dir niemand nehmen kann? Weißt du da, wenn du Kaffee machst und wenn du noch jeden Wunsch von den anderen Mitarbeitern berücksichtigst, wenn du noch extra Schlagrahm oben drauf machst, Streusel drauf tust, aber es interessiert niemand? Ist das in deinem Bewusstsein, bist du dir diesen Tatsachen bewusst, wenn du das Znüni-Böckchen gerichtet hast, mit ganz viel Liebe? Und das Kind kommt heim, oh, schon wieder nur Äpfel da drin gehabt. Merkst du, hast du die Tatsachen verinnerlicht, wenn du Prüfung gelernt hast, investiert hast, du schreibst eine mega gute Note, weil du so viel investiert hast, aber es applaudiert in dem Moment niemand. Oder wenn du schon das fünfte Mal in dieser Woche die Wäsche zusammengelegt hast, vielleicht sogar noch nach Farbe sortiert hast, aber niemand sagt dir, hey, danke. Danke, dass du das gemacht hast. Bist du dir diesen Tatsachen bewusst, dass du einen Herr im Himmel hast, einem Herr im Himmel dienst und dass du eine Würde hast, wenn du Prüfungen korrigiert hast, vielleicht noch extra Punkte gegeben hast, extra so noch ein bisschen kulant gewesen bist. Aber es sagt niemand, hey, danke. Das war jetzt mega cool gewesen. Oder wenn du die Buchhaltung gemacht hast, und vielleicht ist es so eine super gute Buchhaltung und es kommt noch ein Gewinn dabei raus und ich weiss nicht, ob das möglich ist. Ich bin keine Buchhalterin. Aber es sagt dir trotzdem niemand Danke und es gibt nicht eine Lohnerhöhung für dich. Bist du dir diesen Tatsachen bewusst? Hast es du verinnerlicht? Auch wenn die Umstände vielleicht nicht immer nur gut sind. Ich selber, ich bin auf dem Weg. Ich sage nicht, ich habe das schon vollkommen verankert in meinem Herzen. Es wird immer wieder, es gibt immer noch wieder Situationen, wo ich merke, hey, da fordert es mich jetzt raus. Und ich wünsche mir für mich und auch für dich persönlich, dass so eine Veränderung darf stattfinden, dass der Heilige Geist mich auch immer mehr führt, dass ich möchte, dass da wirklich tiefe Wahrheiten sind in meinem Herz inne und dass es mich in meinem Inneren inne verändern tut. Auch wenn die Umstände sich in dem Moment vielleicht noch gar nicht so verändert haben. Ich wünsche mir, dass das stattfinden darf. Und wenn wir jetzt so zusammenfassend auf das ganze Kapitel 3 schauen, dann glaube ich, kommt eben ganz viel von dieser Würde wieder zum Vorschein, oder kommt ganz viel Würde zum Vorschein. Und zusammengefasst könnte man sagen, Jesus Christus hat sein Leben dafür gegeben, dass wir Menschen wieder so leben können, wie es uns und unserer Würde entsprechen tut, wo Gott dir und mir zugedacht hat. Und wir können es noch ein bisschen anders formulieren. Wir sind Gott so wichtig, dass er möchte, dass wir jeden Tag in dem Bewusstsein leben, dass wir Söhne und Töchter vom Höchsten sind und dass wir die Würde haben. Die Würde kann uns niemand nehmen. Und dass wir auch dementsprechend eben können handeln, können unterwegs sein, können denken, aber auch können fühlen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass uns das verändern tut. Dass uns das auch in gewissen Bereichen freisetzen wird. Und ich bin überzeugt, dass es auch nach außen wird sichtbar werden. Und wir sind ja jetzt in unserer Serie immer mal wieder auf dem Bänkli gesessen. Wir haben viel Gespräche auf dem Bänkli, Fragen, vielleicht auch mal die ein oder andere Auseinandersetzung. Und vielleicht bist du irgendwann eines Tages auf dem Bänkli, du bist mit jemandem im Gespräch und die Person oder erzählt so ein bisschen vom Alltag, von dem, was gut läuft, vielleicht auch von dem, was herausfordernd ist. Und die Person spricht dich darauf an und fragt, hey, aber sag mal, wie kannst denn du, wenn es so herausfordernd ist, so schwierig ist, trotzdem so eine Ruhe ausstrahlen? Wieso bist du denn so zuversichtlich in all dem hinein? Was macht es denn aus, dass du irgendwo so viel Frieden auch hast? Und dann darfst du antworten und darfst du darauf verweisen, dass du die Krone auf dem Kopf hast, dass du die Würde hast. Und du darfst von deinem Herr erzählen, wo du hast im Himmel. Dem Herr, wo du dienst. Und ich wünsche uns wirklich, dass wir das mitnehmen können. Das Bewusstsein, die Wahrheiten, dass sich das fest in unserem Herz verankern und uns verändern tut. Und wir möchten uns jetzt eine Zeit nehmen, um einfach darüber nachzudenken. Über das, was wir gehört haben, über Fragen, die vielleicht in dir noch am Brodeln sind oder wo noch rum sind. Und die Band darf jetzt raufkommen und wir werden einfach mal ein Instrumentallied hören, wo wir dieser Frage ein bisschen nachspüren können.